Hasin.
Nachrichten auf Englisch und Deutsch, politische und kulturelle Beiträge zum und vom asiatisch-pazifischen Raum. Aktuelles und Hintergründe zu den gesellschaftlichen Konflikten, den vielfältigen Entwicklungen und den Schweizer Verknüpfungen von der oft verdrängten und für viele unbekannten anderen Hälfte der Welt.
Asin, die Stimme aus dem Asia-Pazifik-Raum auf 104,5 MHz. Ich möchte euch begrüßen zur heutigen Asin-Sendung. Heute führen wir euch in Asin von Japan über Pakistan nach Osttimor in Südostasien. Japan hat einen neuen Kaiser, was den Medien aber verschwiegen wurde. Die Kaiserkrönung fand buchstäblich auf einem Pulverfass statt. Mehr als 30 Sprengstoffanschläge, Massendemonstrationen und andere Aktionen machten die Krönung zu einem Tag des Widerstandes. Dazu ein Bericht. Pakistan erlebte turbulente Monate. Benazir Bhutto wurde gestürzt. Ist jetzt eine de facto Militärregierung an der Macht? Ein Hintergrundbericht bringt Asin und anschließend ein Interview mit Professor Hermann Kreuzmann aus Berlin, der soeben aus Pakistan zurückgekehrt ist. In Osttimor ist es nicht so ruhig, wie es hier oft behauptet wird. Die Befreiungsbewegung Fretilin konnte trotz massiver Aufstandsbekämpfung durch die indonesische Regierung nicht besiegt werden. In einem Bericht zur aktuellen Situation, zur Rolle der indonesischen Zentralregierung und zu ihren internationalen Wirtschaftsbeziehungen versuchen wir Hintergründe aufzuzeigen. Anschließend die Zusammenfassung eines Interviews mit Abiliu Araju, einem Vertreter von Fretilin, der Befreiungsfront von Osttimor. Aber zuerst, wie immer, die Kurznachrichten, eine Zusammenfassung wichtiger Meldungen aus dem Asia-Pazifik-Raum in Deutsch und Englisch.
Verbote für Hilfsorganisationen in Indonesien. Das regionale Militärkommando in Nord-Sumatra hat eine nichtstaatliche Hilfsorganisation verboten, welche der Dorfbevölkerung rechtlichen Beistand in Umweltfragen geleistet hatte. Die Militärintervention ist wahrscheinlich mit den Bemühungen der Organisation verbunden, die Dorfbevölkerung in ihrem Kampf gegen den größten Umweltverschmutzer der Region, einer Papierfabrik, zu unterstützen. Aus demselben Grund wurde kürzlich ein Treffen der reformierten Kirche in der Gegend verboten. Britische Unterstützung für indonesische Atompläne. Indonesien will beim Bau seines ersten Atomkraftwerks in Gunung Muria, Zentraljava, mit Großbritannien zusammenarbeiten. Dies sagte der indonesische Energieminister, welcher mit dem britischen Energieminister John Wakeham Gespräche aufgenommen hat.
West-Papua. Mitglieder der OPM, der Bewegung für ein freies Papua, haben 7 Missionare und Staatsangestellte gekidnappt. Darunter befinden sich auch ein US-Amerikaner und ein Neuseeländer. Die OPM will mit dieser spektakulären Aktion auf die Besetzung West-Papuas durch Indonesien und ihre Forderung nach Unabhängigkeit aufmerksam machen.
Philippinen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter setzen ihren Kampf für Lohnerhöhung fort, ungeachtet der Drohung und Repression durch das US-Aquino-Regime. Nach dem Generalstreik Ende Oktober, der vom Gewerkschaftsdachverband KMU angeführt wurde, lancierte das US-Aquino-Regime eine Repressionswelle gegen die KMU. Die KMU umfasst über 1 Million Mitglieder. Am 30. Oktober verhaftete der Polizeichef den Vorsitzenden der KMU, Crispin Beltran, nach einer Fernsehdiskussion. Sie werfen ihm Aufruf zur Aufruhr und illegale Versammlung vor. Gegen eine Kaution von umgerechnet 2000 Franken wurde er wieder vorübergehend freigelassen. Am 16. November rief die KMU zu einer Demo vor dem Präsidentschaftspalast auf, um ihrer Forderung nach einer 25 Peso Lohnerhöhung Nachdruck zu verleihen. Die Demo, an der 15.000 Arbeiterinnen und Arbeiter teilnehmen wollten, wurde von der Polizei gewaltsam blockiert und aufgelöst. Mindestens 34 Personen wurden verletzt und über 1.500 wurden wegen Störung des Verkehrs verhaftet. Viele Arbeiterinnen und Arbeiter konnten gar nicht an der Demo teilnehmen, da über 350 Fahrzeuge auf dem Weg nach Manila von Militärs beschlagnahmt wurden. Crispin Beltran, der Vorsitzende der KMU, meinte, dies komme dem Kriegsrecht gleich. Wenn Demonstrationen verboten werden, bleibe den Arbeiterinnen und Arbeitern nur noch eine Möglichkeit, die dringende Notwendigkeit ihrer Forderung aufmerksam zu machen, nämlich ein weiterer Generalstreik. Der Justizminister und hohe Militärs verlangen, dass die KMU als für illegal erklärt wird, mit der Begründung, sie sei beim Arbeitsministerium nicht registriert. Auf den Philippinen gibt es kein Gesetz, das die Registrierung von Gewerkschaftszentren vorsieht. Trotzdem wurde die KMU letzte Woche an den Gesprächen zwischen den Gewerkschaften und Präsidentin Aquino ausgeschlossen, weil sie angeblich nicht registriert sei. Und gleich noch einmal Philippinen. Erfolgreicher Überfall der neuen Volksarmee auf ein Militärlager. Am 7. November überfielen eine NPA-Einheit von rund 500 Guerilleros und Guerilleras eine Armeeabteilung in Agusan del Sur, Nordost-Mindanao. Die Regierungssoldaten und Angehörige von Todesschwadronen waren dermaßen überrascht, dass sie unfähig waren, Widerstand zu leisten. 20 Soldaten und Mitglieder von Todesschwadronen wurden getötet, die restlichen flohen. Der NPA gelang es, alle Waffen inklusive einigen Maschinengewehren zu erobern. Ein Polizeikommandant meinte, dies sei der größte NPA-Angriff in diesem Jahr in Nordmindanao gewesen.
Machtwechsel in Singapur. Nach 30 Jahren Amtszeit trat am 28. November der Regierungschef von Singapur, Lee Kuan Yew, von seinem Posten zurück. Er übertrug das Regierungsamt an seinen Nachfolger Goh Chok Tong, bleibt aber weiterhin Generalsekretär der People's Action Party, die seit 1965 die Zügel im Stadtstaat in der Hand hält. Somit bleibt Lee Kuan Yew, dem sein Nachfolger seine Position verdankt, für den politischen Kurs Singapurs weiterhin bestimmend. Im Laufe seiner Amtszeit hat Singapur zwar ein enormes Wirtschaftswachstum erlebt, gleichzeitig wurden jedoch politische Opposition und Medienfreiheit unterdrückt und die politischen Rechte missachtet. Unklar ist, ob Lees Sohn, der Militär Lee Hsien Loong, Goh bald als Regierungschef ersetzen wird. Es wird aber behauptet, Lee habe seinen Sohn nur übergangen, um den Eindruck dynastischer Bestrebungen zu vermeiden.
Und zum Schluss noch Thailand. Die thailändische Regierung hat Dutzende von burmesischen Oppositionellen verhaftet und will sie nach Burma zurückführen. Diese Aufräumaktion geschah nach der Entführung eines Flugzeuges der thailändischen Fluggesellschaft von burmesischen Studenten und einem Bombenanschlag auf die burmesische Botschaft in Bangkok. Seit 1988 sind rund 500 Bürger und Bürgerinnen aus Burma von thailändischen Behörden nach Thailand, nach Burma zurückverfrachtet worden. Nach Aussagen von burmesischen Studentenorganisationen seien ungefähr ein Drittel dieser 500 gefoltert und später in Polizeihaft ermordet worden.
Nach einem Stück Musik von der indigenen Gruppe Bagon Lumad aus den Philippinen fahren wir weiter mit den Kurznachrichten in Englisch.
Kapait nga palandungon nga ang yutang balaanon sa among katigulangan o sa tanang kaliwatan. Allahut karun ang gidangatan. Pagkat ang pamanang inialay nilustay ng mga dayuhan, matamis na katas ng buhay, tubig na malinaw at dalisay kanilang binurakan. Mga dagkong kakahuyan nga sa mga yamo
the news in English.
NGO harassment in Indonesia. The District Military Command in northern Sumatra has banned a local non-government organization engaged in providing legal assistance to villagers on account of its protests concerning environmental problems. The military action is believed to be connected to the involvement of the NGO in helping villagers affected by a nearby pulp plant that is polluting their land. The military has also prevented a conference of a Protestant church network for the same reason. UK assistance for nuclear power in Indonesia. Indonesia wants to cooperate with Britain in constructing its first nuclear power plant at Gunung Muria, Central Java, according to its Minister of Mines and Energy. He said he had discussed operation with UK Secretary of State for Energy, John Wakeham, who called on President Suharto during a recent visit to Indonesia.
West Papua. Members of the OPM, the Free Papua Movement, have kidnapped 7 Western and Papuan missionaries and minor bureaucrats, including people from the USA and New Zealand. The rebels are hoping to highlight their case through this action and convince New Zealand and America to support their independence from Indonesia.
Philippines. Labor wage offensive continues despite government threat to ban the trade union center KMU. After the general strike end of October, which was spearheaded by the trade union center KMU, the U.S. Aquino regime and the military launched a repression drive against militant labor. KMU has more than 1 million members. KMU leader Crispin Beltran was arrested on October 30 by the Manila police chief after attending a TV program. He was charged with inciting to sedition and illegal assembly. He was temporarily released after posting a bail of 2,000 Swiss francs. KMU called for a rally in front of the presidential palace Malacañang on November 16 to press labor's demand for a 25 peso daily wage hike. The rally, which was attended by 15,000 workers, was violently blocked and dispersed by the police. At least 34 workers were injured and more than 1,500 were arrested on charge of obstructing traffic. Many workers couldn't join the marchers because 350 vehicles were impounded by the military forces on their way to Manila. KMU chairman Crispin Beltran said this was tantamount to martial law. The only option left to the workers to demonstrate the urgency of their demand for higher pay was another general strike. Justice Secretary Drillen and military top brass are looking into possibility of banning the KMU on the ground that it is not registered with the Department of Labor and Employment. Also, Philippine laws do not oblige labor centers to register. The KMU was excluded from the dialogue of labor leaders and President Aquino last week. Again, Philippines. Successful attack on military detachment by the New People's Army, NPA. Some 500 NPA guerrilleras on November 7 overran the military detachment in Agusan del Sur, northeastern Mindanao. The government soldiers and vigilantes at the attachment were taken by surprise and were unable to organize resistance. 20 soldiers and members of vigilantes were killed, the other fled. The NPA seized all firearms, including machine guns. A police station commander said the attack was the biggest NPA operation in northern Mindanao this year.
Singapore's Prime Minister steps down. After 30 years as Chief of State, Lee Kuan Yew resigned as Prime Minister of Singapore on November the 28th. His designated successor is Goh Chok Tong, who owed his last position as minister to the former prime minister. Lee will remain Secretary General of the People's Action Party, which has ruled the island state since 1965, and so will retain considerable power. In the course of his career as prime minister, Singapore has seen impressive economic growth at the cost, however, of the repression of political opposition and freedom of the press. It is not quite clear whether Goh is only an interim solution. Lee Hsien Loong, the former Prime Minister's son, is known to have ambitions to power. An immediate ascent to Lee's position would attract charges of dynastic tendencies.
Thailand. Thai government officials have started to arrest dozens of Burmese dissidents that are living in Thailand and are sending them back to Burma. This follows the hijack of a Thai flight by Burmese students and the bombing of the Burmese embassy in Bangkok. The Thais have sent more than 500 Burmese dissidents back to Burma since 1988, and the Burmese students' organizations say that at least a third of these 500 have been killed in police custody.
Das nächste Musikstück der japanischen Sängerin Tenko soll einleiten in den Bericht über die Krönung des japanischen Kaisers. Japan hat einen neuen Kaiser. Was in den Medien aber verschwiegen wurde, die Kaiserkrönung fand buchstäblich auf einem Pulverfass statt. Mehr als 30 Sprengstoffanschläge, Massendemonstrationen und andere Aktionen machten die Krönung zu einem Tag des Widerstandes.
Pazifischen Raumes. Japan, der bei uns unbekannte, fremdwirkende Gigant des fernen Ostens, machte wieder mal Schlagzeilen, wie wir gehört haben, und zwar anlässlich der Thronbesteigung von Akihito, mit der er nun Kaiser von Japan sein sollte. Doch zu diesem Ereignis werden wir später noch Einzelheiten vermitteln. Zuallererst werden wir einen historischen Abriss Japans bringen, um Japan quasi in die Sendung als ihn einzuführen. Zur Geschichte. Im Verlaufe der Geschichte hat Japan mehrmals sein kulturelles und wirtschaftliches Kleid gewechselt. Das heißt, fremde Kulturen wurden zum Teil als Vorbild betrachtet, übernommen und japanisiert. So galt ein Jahrtausend lang das benachbarte China als Lehrmeister Japans. Aber dazu ist zu sagen, Japan kopierte nicht, es lernte hinzu und integrierte. So wurden während einer Reformzeit, ca. um 600 unserer Zeitrechnung, das Konzept einer zentralen Staatsverwaltung, die Vorstellung der Kaiser oder die Kaiserin seien Gottheiten, der Konfuzianismus, eine eher philosophische Anschauungsweise und der Buddhismus als Hochreligion von China nach Japan weitergegeben. Aber wegen der Tatsache, dass Japan nicht einfach kopierte, sondern integrierte, vermischte sich der japanische Naturglaube Shintoismus mit dem chinesischen Konzept des Himmelssohnes. Anders aber als in China, wo zum Beispiel Naturkatastrophen und Unruhen als göttliche Zeichen galten, die zum Sturz des Kaisers aufforderten. In China gab es nur männliche Himmelssöhne, natürlich nur männliche Himmelssöhne. In Japan hingegen gab es auch Himmelstöchter. Wurden in Japan solche Zeichen als göttliche Strafen für das Volk aufgefasst. Auch die Schriftzeichen wurden übernommen. Allerdings wurden die komplexen chinesischen Schriftzeichen auch japanisiert, das heißt vereinfacht. Sie wurden ergänzt durch zwei Silbenalphabete. Dies erleichterte in späteren Zeiten die Übernahme von Fremdwörtern und somit auch die Verarbeitung westlichen Gedankengutes. Es folgten Kaiser auf Kaiser, manchmal regiert auch eine Kaiserin. Bald wurde die Macht aber von Shogunen ergriffen, die berühmten Shogunen. Diese reichte in der sogenannten Tokugawa-Periode von 1603 bis 1867 ihren Höhepunkt. Die Tokugawas waren ein Kriegsherren-Clan, Shogune eben, die quasi den Kaiser beraten sollten. Sie änderten dies aber um. Der Kaiser war nun ein göttlicher Überpapa, der sich nicht mit Tagespolitik beschmutzen durfte. Diese Fürsten zeigten sich zunächst sehr interessiert an Handelsbeziehungen, also an den Handelsbeziehungen zu europäischen Staaten. Die Furcht aber begann zu wachsen, Missionsstationen seien die Vorkämpfer der Kolonisierungsbestrebungen europäischer Mächte in Asien. Nicht ganz unbegründet diese Furcht, würde ich meinen. So wurde der christliche Glaube bald mal verboten und alle europäischen Ausländerinnen aus Japan rausgeknallt. Japan begann sich zu isolieren. Nur einer holländischen Handelsgesellschaft wurde erlaubt, Handel zu betreiben und japanischen Boden zu betreten. So galten diese holländische Repräsentantinnen als Guckloch zur übrigen Welt. Was die Japanerinnen durch dieses schmale Loch sahen, machte sie aber nicht glücklich. Ihr Argwohn gegenüber Europa wurde vergrößert. Während des Opiumkrieges wurde China von den Briten besiegt. Das war 1840. Die Bewunderung für China schlug in Verachtung um. Zum ersten Mal in der Entwicklungsgeschichte Japans erfolgte mit der Entzauberung Chinas eine Hinwendung zu einem neuen Kulturkreis. In diese Umbruchphase Japans platzte im Auftrag der USA Commodore Perry mit seinen Kriegsschiffen hinein und erzwang eine Öffnung Japans. Wie geschah es nun, dass Japan seine Tore öffnen musste und trotzdem unabhängig blieb? Japan erinnerte sich seines Kaisers, die Stellung des Kaisers wurde aufgewertet, die der Kriegsherren abgewertet. Es erfolgte eine Zeit des Patriotismus und des Kaiserkultes, der Kaiser als Integrationsfigur. Dann auf dem wirtschaftlichen Sektor wurden staatliche Betriebe gegründet, welche Leute ausbildeten, mit Westlerinnen als AusbildnerInnen. Neue Arbeitsmethoden wurden ausprobiert, technische Probleme gelöst und so weiter. Diese öffentlichen Betriebe dienten privaten Firmen als Modellfälle. Japans Studentinnen wurden ins Ausland geschickt, westliche ExpertInnen ins Land geholt. Zum Beispiel ein Staatsrechtler, der die Handelsgesetze ausformulierte. und natürlich Offiziere, die die Armee Japans reformierten und Kriegsakademien gründeten. Diese reformgesättigte Periode wird Meiji-Periode genannt. Wir werden später nochmals darauf zurückkommen. Japan folgte der Technik des Westens auch hinsichtlich seiner Expansionspolitik. Kolonialbesitz galten und gelten immer noch als Zeichen der Staatsmacht. So begann auch Japan, sich andere Länder einzuverleiben: Taiwan, Korea und große Teile Chinas. Und wieder vollzog Japan einen Schwenker, eine Abkehr vom Weg zur Verwestlichung. Japan beschritt den Weg eines militanten Nationalismus. Angestrebt wurde die japanische Hegemonie in Ostasien, die Verherrlichung der japanischen Rasse. Rasse hier als Wort, wie es damals gebraucht wurde. Dieser Weg führte schnurstracks zum japanischen Faschismus. Wenn man überhaupt von Faschismus sprechen kann in Japan, ist es schwierig, ein so europäisches Wort nach Japan zu verpflanzen. Aber es gelingt ohne weiteres, was die Unterdrückung betrifft. Und in den Zweiten Weltkrieg. Wie wir alle wissen, verlor Japan den Krieg. Die USA annektierte quasi das Land. Die USA waren natürlich interessiert, Japan in einen verlässlichen Verbündeten umzuverwandeln. Insbesondere nachdem im chinesischen Bürgerkrieg die kommunistischen Streitkräfte diesen Krieg für sich entscheiden konnten und die Volksrepublik China gegründet wurden. Die USA verboten dann Generalstreiks und Streiks überhaupt und förderten die Säuberungen der Gewerkschaften von progressiven Kräften. Daraus folgte, dass die Arbeiterinnen extrem ausgebeutet wurden und immer noch werden. Dazu kommt noch, dass das ganze soziale Umfeld für Lohnempfängerinnen auch von der Firma sozusagen gestellt wird. Zum Beispiel Saufabenden nach dem Firmenschluss. Und sich die einzelnen Leute seit Kindsbeinen mit dem konfuzianistischen Prinzip der Loyalität gegenüber dem Herrscher, also dem Firmenchef, und Treue gegenüber der Firma herumschlagen müssen. So machte Japan den Weg in die Einparteienherrschaft der LTP, der Liberaldemokratischen Partei, die seit dem Zweiten Weltkrieg immer den Staatschef gestellt hat. So, dies wäre der Ausflug in die Geschichte Japans gewesen. Kommen wir nun zu der Pulverfassgeschichte, zur Krönung von Akihito. Am Montag, den 12. November, fand in Japan ein Medienspektakel statt. In Tokio bestieg der Sohn von dem Anfang 89 verstorbenen Kaiser Hirohito den Thron. Dieser Sohn heißt Akihito und wurde so offiziell Kaiser von Japan. 10 Tage später wurde noch eine kultische Feier vollzogen, wo die Sonnengöttin Amaterasu mit dem Kaiser zusammenkommen sollte. Diese kultische Feier fand nur im engen Familienkreis statt und kostete den japanischen Staat 100 Millionen Schweizer Franken. Doch soll nicht von den Zeremonien gesprochen werden, sondern die begleitenden Proteste gegen dieses Spektakel, gegen dieses Zeremoniell. Die linken und liberalen Leute Japans fürchteten, mit dieser Inthronisierungsfeier würden die nationalistischen Kräfte Aufwind oder besser noch mehr Aufwind bekommen und es würde eine neue, an die Meiji-Zeit, welche den japanischen Faschismus begründete, erinnernde Periode entstehen mit einem starken Kaiser und allem drum und dran. Es ist nämlich so, dass der Kaiser an dieser Thronbesteigung behauptet, es sei göttlichen Ursprungs. Deswegen gingen die Gewerkschaften, Studentinnenverbände und andere Gruppierungen auf die Straße, um ihren Unmut zu manifestieren. Die Polizei begleitete diese Manifestation und versuchte, wie auch hier üblich, ihre Stärke zu markieren. Es kam natürlich zu Schlägereien, es kam zu schweren Zusammenstößen, vor allem mit dem Gewerkschaftsflügel. Es wurden mehrere Leute verhaftet und angeklagt. Doch diese großen Demonstrationen, wo es zu Zusammenstößen kam zwischen Gewerkschaftsleuten und Sicherheitskräften der Polizei. Wegen diesen Demonstrationen verzichtete der Kaiser Akihito auf seinen göttlichen Ursprung, also auf diese Behauptung, er sei göttlichen Ursprungs. Im Vorfeld der Thronbesteigungsfeier wurden aus Furcht vor Aktionen gegen den Himmelssohn, er könnte ja auch mal unter die Erde kommen, eine Armee von 76.000 Polizisten zusammengezogen. Ich wiederhole, 76.000 Polizisten, eine unglaubliche Zahl, die dann großflächige Hausdurchsuchungen unternahmen gegen alles, was links von der LTP, von dieser Regierungspartei ist. Auch dort wurden Leute verhaftet, auch dort wurden Leute angeklagt. Tag und Nacht flogen Hubschrauber der Armee über Tokio mit Scheinwerfern ausgerüstet und Infrarotkameras, um mögliche Raketenabschussrampen zu entdecken. Die Spezialität militanter linker Gruppen, es gibt deren mehrere in Japan, sind anscheinend Raketen. Am Tag der Inthronisierungsfeier, der Kaiser musste dort mit dem Auto eine Strecke von 400 Meter zurücklegen, um sich der Menge zu zeigen, wurden alle, ich betone alle Leute, die den Kaiser sehen wollten, und das waren ziemlich viele, von der Polizei nach Waffen durchsucht, also von unten nach oben und wieder zurück durchsucht, bevor sie an diese Straße gelangen konnten. Trotz all diesen Vorsichtsmaßnahmen der Sicherheitskräfte der Polizei, um ihren Kaiser zu beschützen, um ihren Himmelssohn zu beschützen, gelang es doch einigen Gruppen, ihre Aktionen durchzuführen, es waren deren 30. So wurden mehrere shintoistische Heiligtümer in Schutt und Asche gebombt und gelegt. Shintoistische Heiligtümer sind nicht zu vergleichen mit Kirchen hier, weil in Japan ist Kirche und Staat nicht getrennt. Also es bedeutet schon noch etwas anderes, ein shintoistisches Heiligtum zu verbrennen. Das ist quasi ein direkter Angriff auf den Kaiser. Dann gab es noch einen Raketenangriff auf den Kaiserpalast. Die schlugen allerdings nicht den Kaiserpalast selbst ein, sondern in der Nähe des Palastes. Die meisten dieser Aktionen werden der Chukakua, der sogenannten Mittelkernfraktion, zugeschrieben. Die Chukakua ist eine der bekannteren von den marxistischen militanten Gruppen Japans. Daneben sind noch hier im Westen bekannt die Rote Armee Japans und die marxistische Kerngruppe. Diese Chukakua übrigens entstand in den 60er Jahren, als es darum ging, dass Japan seine Verträge mit den USA verlängern sollte, entstand diese Chukakua in den Universitäten Japans, um dagegen zu protestieren, um dagegen Aktionen zu machen. Doch dieses Gesetz wurde von den Regierenden durchgepowert, wenn man so will. Das heißt, die Chukakua existiert jetzt schon mehr wie 20 Jahre als militante Gruppe. Gut, das wäre dann das zu Japan gewesen. Wir hören jetzt noch ein Stück von Frank Chickens, I'm a Ninja.
Und anschließend kommen wir zum Bericht aus Pakistan.
Yeah.
Pakistan erlebte turbulente Zeiten. Benazir Bhutto wurde gestürzt, herrscht jetzt eine de facto Militärjunta.
Ende Oktober fanden in Pakistan Wahlen statt. Unter niedriger Wahlbeteiligung wurde die Demokratisch-Islamische Allianz gewählt. Der neue Präsident ist Nawaz Sharif. Die Demokratisch-Islamische Allianz besteht aus verschiedenen rechtsgerichteten und islamisch-fundamentalistischen Gruppen. Ihre einzige gemeinsame politische Forderung war die Beseitigung der People's Party unter Benazir Bhutto. Damit ist Frau Bhuttos 20-monatige Regierungszeit zu Ende. Sie war dank der Popularität ihres Vaters an die Macht gekommen, der von den Militärs ermordet wurde. Wie ihr Vater, so versprach auch Frau Bhutto, sich für die unteren Schichten des Landes einzusetzen. Was ihr Vater noch ansatzweise gemacht hatte, versuchte sie erst gar nicht. Zu sehr war sie beschäftigt, ihren schwachen Rückhalt im Parlament auszubauen und ihre Familie, die zu den wenigen Großgrundbesitzern gehört, in wichtige Posten zu befördern. Durch ihre Günstlingspolitik und ihre Tatenlosigkeit im Lösen sozialer Ungerechtigkeiten verlor Frau Bhutto das Vertrauen der Bevölkerung. Das Wohlwollen der Militärs, die in Pakistan eine sehr wichtige Rolle haben, verspielte sie. Dies, weil sie zu wenig hart durchgriff in den Konflikten zwischen Pakistans alteingesessene Bevölkerung und den von Indien zugewanderten Mohajirs. Die Militärs empfanden die Politik Frau Bhuttos als zu kompromissbereit mit den verfeindeten Nachbarländern Indien und Afghanistan. Seit die UdSSR Afghanistan besetzt hatte, ist die wichtige strategische Lage Pakistans deutlich geworden. Pakistan liegt zwischen Indien, Afghanistan, China, Iran und dem Persischen Golf. Die USA wickelte sämtliche Waffenlieferungen an die afghanischen Widerstandstruppen über Pakistan ab und bildete dort militärische Kräfte aus. Pakistan ist das Land, welches am drittmeisten Militär- und Wirtschaftshilfe von den USA bekommt. Für 1991 waren 564 Millionen US-Dollar vorgesehen, mehr als die Hälfte davon für militärische Zwecke. Seit Anfang Oktober wurde die Geldlieferung vom US-Kongress blockiert, dies weil US-Präsident Bush dem Kongress nicht die nötige Zusicherung geben konnte, dass Pakistan keine Atomwaffen besitzt. Die Zukunft Pakistans wird weitgehend von den Forderungen der USA abhängen, welche sie an weitere Militär- und Wirtschaftshilfe knüpft. Wir hören jetzt ein Interview mit Professor Hermann Kreuzmann aus Berlin. Er kam kürzlich von seinem 10-monatigen Aufenthalt in Pakistan zurück.
Die erste Frage, die wir dir stellen wollen, wäre, was uns zu erzählen, wie die Stimmung war, die Atmosphäre unter den Leuten, und zwar vor und während den Wahlen in Pakistan. Hier war das war so geschrieben, dass die Wahlbeteiligung bei der Bevölkerung eigentlich nicht sehr groß war.
Ja, das stimmt auch mit dem überein, was man in Pakistan beobachten konnte. Wie vor der letzten Wahl auch schon, hat es sehr viele Wahlveranstaltungen gegeben der verschiedenen Parteien, die sehr groß besucht waren. Benazir Bhutto organisierte mehr als 200.000 Besucher in Rawalpindi zum Beispiel. Und da hatte man eigentlich damit gerechnet, dass die Wahlbeteiligung recht hoch sein würde, was sich aber nicht bewahrheitet hat. In den einzelnen Gebieten hat es einige Zwischenfälle während der Wahl gegeben. In einem Stimmbezirk musste die Wahl unterbrochen werden, weil der Kandidat ermordet worden ist. In anderen Bezirken waren die Wahluhren gestohlen worden oder es hatte schon dort Einwände gegeben gegen die Rechtmäßigkeit dieser Wahl oder gegenüber der Unbefangenheit der Wahlhelfer oder der durchführenden Organe dort. Und allgemein ist die Wahl aber nicht anders abgelaufen als vor Jahren. Das einzig Neue an dieser Wahl ist in dem Falle gewesen, dass die Ergebnisse in diesem Falle direkt von Islamabad verkündet wurden und nicht in den einzelnen Wahlkreisen.
Mhm. Jetzt würde uns noch interessieren, ob sich während der 20-monatigen Amtszeit von Benazir Bhutto jetzt sich etwas für die Leute selber verändert hat. Also war da ein Unterschied zu spüren zwischen der vorherigen Militärdiktatur unter Sihal Haq und jetzt dem sogenannten, also der sogenannten demokratisch gewählten Regierung von Benazir Bhutto.
Ja, große Erwartungen waren an die Amtszeit von Benazir Bhutto geknüpft worden. Man hatte erwartet, dass jetzt ein grundständiger Demokratisierungsprozess sich vielleicht breit machen würde. Aber die Rahmenbedingungen für Politik in Pakistan sind so, dass also das Militär eine große Bedeutung hat und die Bürokratie eine ebenso große Bedeutung hat im Lande, sodass der Spielraum für jede neue Regierung eine relativ beschränkte ist. Das bekam auch Benazir Bhutto zu spüren, die einmal abhängig war von der Duldung der Militärs, dann abhängig war von einem außenpolitischen Kurs, der die Afghanistan-Frage im Sinne der USA regelte und innenpolitisch einen relativ geringen Spielraum hatte. Besonders enttäuscht waren die Frauen von der Amtszeit Benazir Bhuttos, weil sie sich viel erwartet hatten. Man hat zwar eine First Women's Bank und manche Hostel für Frauen eingerichtet, aber gerade allgemein oder speziell das Women's Actions Forum in Pakistan, eine Zusammenschluss von linken Frauen, die sich für mehr Frauenrecht einsetzt, war sehr enttäuscht von Benazir Bhuttos Regierungszeit. Dann hat sich natürlich etwas bewahrheitet, was sich nach jedem Regierungswechsel auch in Pakistan bewahrheitet, dass bestimmte Schlüsselpositionen von Anhängern der Regierungspartei besetzt werden, was in Pakistan besonders kennzeichnend ist, dass also viele Wirtschaftsschlüsselstellungen ausgetauscht werden, die in diesem Falle mit reaktivierten PPP-Mitgliedern besetzt worden sind oder in großem Maße mit Verwandten und aus der Region stammenden Anhängern von Benazir Bhutto. So war ihr Mann, ihr Schwiegervater waren in bestimmten wichtigen Funktionen tätig, was ihr auch besonders innerhalb von Pakistan vorgeworfen worden ist, als eine Familienpolitik oder Klientel, Nepotismuspolitik, wie man das immer nennen möchte.
Gut, also jetzt bei den Wahlen im Oktober hat sich ja jetzt die Islamisch-Demokratische Allianz unter Nawaz Sharif durchgesetzt. Eine Allianz, die auch schon 1988 zu den Wahlen antrat und eigentlich eine Kreation des Militärs war. Damals 1988 verlor diese Allianz aber. Jetzt kannst du was sagen zur Person von Nawaz Sharif und zu dem Bündnis, zu dieser Allianz selber und vielleicht eine Einschätzung geben, ob Mann, Frau schon sagen kann, dass de facto wieder eine Militärregierung an der Macht ist.
Ja, diese demokratische islamische Allianz oder IGI genannt in Pakistan gruppiert sich um die alte Muslimliga. Die alte Muslimliga, die sich eingesetzt hat für die Unabhängigkeit Pakistans und die später jahrelang an der Macht gewesen ist, bevor eben Zulfikar Ali Bhuttos People's Party an die Macht kam. So hat sich eine Polarisation zwischen diesen beiden Blöcken, IGI auf der einen Seite und People's Democratic Alliance, wie die Allianz, wo die PPP die Hauptrolle drin spielt, auf der anderen Seite genannt wird. Die IGI wird hauptsächlich dominiert von einer Gruppe um dem ehemaligen Premierminister Junejo, der von Ziaul-Haq eingesetzt worden ist, als er seine merkwürdigen Demokratisierungsversuche machte mit ausgewählten Vertretern, die abstimmen durften. Und zum anderen ist dort eine Gruppe um Jan Nawaz Sharif, dem ehemaligen Chief Minister von Pakistan, also man würde bei uns sagen Ministerpräsidenten einer Provinz, der ein selbst gemachter, reicher Mann Pakistans ist. Anders als traditionell hat er keinen militärischen oder Großgrundbesitzer-Hintergrund, sondern ist ein Geschäftsmann, der mit Geschäften in den arabischen Ländern der arabischen Halbinsel sehr reich geworden ist, diese Gelder in Punjab investiert hat und einer der reichsten Männer Pakistans heutzutage ist. Sehr viele Kunstdüngerfabriken, Zuckermühlen und andere Industrieunternehmen besitzt und sozusagen einer der Vertreter der Aufsteiger aus der Mittelklasse in Pakistan ist, was sehr ungewöhnlich für Politiker ist in allen Parteien, die normalerweise, wie auch eben Benazir Bhutto, aus Großgrundbesitzerfamilien oder von militärischem Hintergrund kommen.
Ihr hört immer noch das Interview mit Hermann Kreuzmann, einem Professor aus Berlin, der soeben aus Pakistan zurückgekommen ist. Nach dem nächsten Musikstück fahren wir weiter mit diesem Interview, aber zuerst hört ihr ein Volksmusikstück aus der Punjab-Region.
Ah.